ein alter Christ im 19. Jahrhundert. Er erzählte einmal, dass er mit dem Pferdewagen an einem sehr nebligen Tag unterwegs war. Und plötzlich, in diesem Nebel, stieß sein Pferd mit einem anderen Pferd zusammen. Aber die Pferde, sie konnten sich irgendwie wieder entwirren. Es war kein zu großes Drama und die beiden Kutschen, sie konnten weiter ihren Weg ziehen. Doch dann, wenig später, kam eine andere Kutsche diesem Christen entgegen von einem Edelmann. Das Pferd des Edelmannes stieß gegen das des Christen und sie blieben stehen. Doch anstatt sich zu entschuldigen, wurde der reiche Mann sehr ärgerlich. Und er schlug mit der Peitsche sogar nach dem alten Mann und fuhr dann weiter fort. Dieser alte Christ, er berichtete: Ich fühlte, dass der alte Mensch noch in mir lebte. Ich hätte ihn wohl mit meiner Peitsche eins wiedergeben mögen, aber ich tat es doch nicht. Als ich nach Hause ging, sagte ich: Der alte Mensch ist noch nicht tot. Wenn er tot gewesen wäre, würde ich in dem Moment nicht so eine Verärgerung gespürt haben. Ich hielt ihn zwar nieder, aber ich fühlte doch, dass ich sehr zornig wurde. Und das tat mir selbst weh. Denn ich sagte zu mir: Nun bist du schon seit so vielen Jahren ein Christ. Und der alte Mensch ist doch noch am Leben. Könnt ihr nachempfinden, was dieser alte Mann erlebte? Könnt ihr verstehen, was er damit meint? Wir fahren nicht mehr mit Pferdekutschen so oft, aber dass wir uns über die Frechheit oder die Ungerechtigkeit eines anderen mächtig ärgern können, wer hat das noch nicht erlebt? Das kennst du auch, oder? Dieses Gefühl, was in dir aufkommt, wo man sagt: Oh, was hat der denn gemacht? Was fällt ihm ein? Doch worüber war dieser alte Mann traurig? Ist euch das aufgefallen? Über die Manieren der Oberklasse? Über die Gewalt dieses unbeherrschten Mannes? Über die Ungerechtigkeit bei einem Verkehrsdelikt? Nein, er war traurig über das, was in seinem eigenen Herzen hervorkam in dieser Situation. Und das ist nicht so das, was wir als erstes dran denken, wenn wir diese Geschichte hören, oder? Wir denken doch als erstes: Wieso? Er hatte doch völlig recht. Dieser Mann, der ihm in seine Kutsche gefahren ist, der schlägt auch noch mit der Peitsche nach ihm. Der andere war grob und gemein. Da ist es doch ganz normal, dass man darüber wütend wird. Aber es war nicht die Empörung über Ungerechtigkeit, sondern dieser Mann merkte, dass für einen Moment er Lust gehabt hätte, selbst seine Peitsche zu nehmen und diesem Mann eins auszuwischen. Und dieser Gedanke, der in ihm aufkam, der hat ihn erschüttert. Bei aller Ungerechtigkeit, die ihm widerfahren ist, bei allem Verständnis, das wir vielleicht aufbringen, dass man in so einer Situation wütend werden kann. Er bemerkte: Halt, die Weise, wie ich meinen Zorn gerade ausleben möchte, das gehört zu einem alten Menschen. Und damit meint er nicht einfach nur, weil er selber alt war, sondern er meint, das gehört zu einem Menschen, der ich eigentlich gar nicht mehr bin. Das gehört zu dieser alten Adamsnatur, das gehört zu einer Sündennatur in mir, die gar nicht mein Herz führen soll. Von der ich dachte, sie würde gar nicht mehr leben. Ich dachte, solche Gefühle des Zorns und des Hasses und der Rache würden gar nicht mehr in meinem Herzen aufkommen. Aber in dieser Situation hat er gemerkt: Moment mal, dieser alte Mensch in mir, der ist noch gar nicht tot. Der lebt noch. Nach all den Jahren, wo ich im Glauben bin, er ist noch nicht tot. Wir, Wir wollen heute einen Vers in Galater 5 lesen, Galater 5, Vers 24, wo Paulus darauf aufmerksam macht, dass als Christen wir einen Kampf zu führen haben. Galater 5, Vers 24. Die aber dem Christus Jesus angehören, sie haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wir wollen uns heute nur diesen einen Vers anschauen. Wer wird hier gekreuzigt? Die erste Frage, wer wird gekreuzigt? Und tatsächlich, das Thema, was wir heute behandeln, ist kein ganz einfaches Thema. Es ist ein bisschen komplizierter und deswegen möchte ich das so einfach wie möglich darstellen, mit ein paar bildlichen Hilfen. Stellt euch vor, den Hügel Golgatha, da direkt vor den Mauern Jerusalems. Und auf diesem Hügel Golgatha, da standen einst drei Kreuze. Jesus Christus, er wurde in der Mitte gekreuzigt. Und neben ihm, so berichten die Evangelisten, neben ihm wurden zwei Männer mitgekreuzigt. Es waren beides Räuber. Es waren beides Übeltäter. Aber der eine, er wendet sich an Jesus und sagt, ich glaube, dass du der König bist. Bitte denk an mich, wenn du in dein Reich gehst. Und Jesus spricht zu ihm diese wunderbaren Worte, während er am Kreuz hängt und am Sterben ist. Spricht er zu dem, der neben ihm gekreuzigt wird. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was für eine Aussage. Er verspricht ihm, ich werde dich retten. Dieser Tod hat nicht das letzte Wort. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Dieser eine Räuber, dieser eine Übeltäter neben ihm, glaubte an Jesus. Dann war ein anderer auf der anderen Seite, auch ein Räuber, ein Übeltäter, der bestraft wurde am Kreuz. Und von dem heißt es, dass er Christus lästerte, er verspottete Jesus. Und er forderte ihn auf, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig doch vom Kreuz runter. Und wenn du das machst, dann bin du auch uns los, mach uns los. Warum? Er wollte seine Räubereien weiter begehen. Er wollte gerne loswerden. Aber das einzige Konzept, was er hatte, ist, ja, dann muss er sich in seiner eigenen Kraft helfen und kann mir dabei auch noch die Gelegenheit verschaffen, mein Leben so weiterzuleben. Er verspottete Jesus. Und das Einzige, was er im Sinn hatte, war dieses jetzige Leben und die eigene Kraft. Nun, diese drei Kreuze auf Golgatha, wir wollen sie einmal gebrauchen als eine Metapher, als ein Bild. Und das hat wirklich stattgefunden. Jesus Christus, er ist gekreuzigt worden, und neben ihm zwei Übeltäter. Aber die Bibel spricht auch von drei Kreuzigungen, die wichtig sind im Leben eines jeden Christen. Das eine ist die Kreuzigung von Jesus Christus in der Geschichte, dort auf dem Hügel Golgatha, wo Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, sein Leben hingegeben hat. Eine Tatsache der Geschichte. In Galater 3, Vers 1 erinnert Paulus daran. Unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Ich habe euch daran erinnert, was passiert ist mit diesem Jesus. Ich habe es euch in der Predigt verkündet, so als würde ich es euch vor Augen malen. Jesus, er wurde gekreuzigt. Das, was selbst für viele heutzutage noch so schwer begreiflich ist, wie das sein kann, dass der sündlose und gerechte Sohn Gottes Mensch wurde, um zu sterben. Er starb am Kreuz. Der ewige Sohn Gottes, er wurde Mensch, er lebte ein vollkommen sündloses und gerechtes Leben. Er hat keine Strafe verdient, aber er ist freiwillig, hat sich binden lassen. Wir haben es gerade gelesen. Er wusste alles, was geschehen sollte. Aber er ging in diesen Garten, wo er gefangen genommen wurde. Und zwar, um sein Leben zu geben als ein vollkommenes Opfer für Gott. Ein heiliges, vollkommenes, gerechtes Opfer. Aber dann, und das ist der Mittelpunkt des christlichen Glaubens. Jesus, er wurde gekreuzigt und das hat eine Bedeutung für uns. Und zwar eine geistliche Bedeutung, nicht nur eine historische, dass wir glauben, dass das geschehen ist, dass er es freiwillig getan hat, dass er so seine Liebe ausdrückt, sondern da ist etwas Geistliches geschehen, das eine direkte Relevanz hat für uns. Die Mitkreuzigung der Gläubigen. Warum durfte dieser eine Übeltäter, dieser eine Räuber, der an Jesus glaubte, gewiss sein, dass er ins Paradies kommt? Warum konnte Jesus zu ihm sagen, wahrlich, das heißt, ich sage die Wahrheit, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er sagte nicht, ich hoffe, Gott lässt dich ins Paradies. Er sagt nicht, ja, wenn du Glück hast, kommst du vielleicht auch ins Paradies mit mir. Er sagt, ich sage dir die Wahrheit, ich verspreche dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Warum? Dieser Räuber, er sagte selber noch, als er am Kreuz hing, zu dem anderen Räuber, der Jesus lästerte, er sagte, wir hängen hier mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdient haben. Aber dieser hat nichts Ungeziemendes getan. Dieser Jesus, er hat nichts Unrechtes getan. Aber wir hängen hier, weil wir es verdient haben. Selbst diese grausame Kreuzigung war nur eine Konsequenz seiner Sünden. Aber mit dieser Kreuzigung konnte dieser Mann seine Schuld vor Gott nicht abbezahlen. Jesus sagt nicht, oh, weil du jetzt hier am Kreuz so leidest, wird Gott dich aufnehmen ins Paradies. Nein. Dieses Kreuz war nur ein Ausdruck dessen, was er verdient. Aber in Galater 2, Vers 19 sagt Paulus etwas Interessantes. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin, und hört einmal, mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Paulus, er hing nicht am Kreuz auf Golgatha. Aber was sagt er? Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Warum? Weil das, der Tod von Jesus Christus am Kreuz, der wird dem Glaubenden angerechnet. Es ist so, als wäre ich dort mitgestorben, mitgekreuzigt worden. Als hätte die Strafe, die meine Sünde verdient, bereits stattgefunden. Und was ist mit jemandem, der gestorben ist? Stell dir vor, es kommt eine Rechnung im Briefkasten. Ja, eine neue Rechnung für das Abo der Zeitung. Und man sagt, ja, diese Person, die hier mal gelebt hat, die lebt nicht mehr. Die Rechnung muss nicht mehr bezahlt werden. Und so ist es mit Christus. Er ist nicht nur gestorben, um ein Zeichen zu geben der Liebe. Er ist nicht nur gestorben, um Gott ein Opfer zu bringen, was vollkommen ist. Er ist gestorben als ein Stellvertreter für Sünder. Und jeder, der an Jesus glaubt, dem wird dieses Opfer, dieses heilige, sündlose Opfer angerechnet, sodass die Sünden vergeben werden. Und das Gesetz hat nichts mehr, was er sagt, hier ist noch eine Rechnung offen. Nee, es ist, als Jesus gestorben ist am Kreuz von Golgatha, da ist meine Schuld mitgekreuzigt worden. Die Rechnung, sie hängt mit am Kreuz von Jesus. Und deswegen sagt Paulus, ich bin mitgekreuzigt worden. Ich bin dem Gesetz gestorben. Und jetzt habe ich ein neues Leben. Jetzt lebe ich für Christus. Ja, Christus lebt in mir. Seht ihr, das ist die zweite wichtige Kreuzigung. Neben der historischen Kreuzigung von Jesus gibt es eine geistliche Kreuzigung, wo wir mitgekreuzigt worden sind, weil dort unsere Schuld bezahlt wurde. Jesus ist unser Stellvertreter. In Römer 7, Vers 4 formuliert es Paulus ganz ähnlich. So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten Auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. Also das, was an dem Körper, an dem Leib von Jesus geschehen ist, das hat etwas mit uns zu tun. Wir wurden dem Gesetz getötet. Das, was das Gesetz, worin das Gesetz uns verdammen konnte, das wurde bereits getötet, das wurde gerichtet an unserem Stellvertreter Jesus Christus. Er hat unsere Stelle eingenommen, als er das Gericht Gottes am Kreuz trug. Wer an Jesus glaubt und sich ihm anvertraut, dem wird das vollkommene und heilige Opfer Jesu angerechnet. Das, was er am Kreuz bezahlt hat, das hat er für mich bezahlt. Kannst du das sagen? Vertraust du darauf? Das ist das gehört zu den Grundlagen des christlichen Glaubens. Er hing dort für mich. Er starb für mich. An seinem Kreuz wurde auch meine Schuld bezahlt. Ja, er ist es. Es ist, als hätte ich dort gehangen. Als vollkommenes Opfer und hätte alles, worin das Gesetz mich anklagt, ausgetilgt. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Jetzt hat das Gesetz kein Recht mehr, mich zu verklagen, mich zu verdammen, mich in die Hölle zu schicken. Jetzt hat die Sünde keine Befugnis mehr, mein Leben zu beherrschen. Jetzt lebe ich ein neues Leben, weil Jesus für mich bezahlt hat und ich jetzt mit ihm lebe. Das ist die zweite Form der Kreuzigung, die wichtig ist im Leben eines Christen. Aber in unserem Text geht es nur noch um eine dritte Form der Kreuzigung, die wichtig ist im Leben eines Christen. Die Kreuzigung des Fleisches. Die aber, dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Und ich habe schon gesagt, es ist ein bisschen ein kompliziertes Thema, weil man darf es nicht verwechseln. Paulus schreibt nicht, die aber Christus angehören, sind mit Christus gekreuzigt. Wäre eine richtige Aussage, aber das ist nicht das, was er sagt hier. Er sagt auch nicht, die aber Christus angehören, glauben, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde. Das ist auch eine richtige Aussage, aber nicht das, was er hier meint, sondern die aber dem Christus Jesus angehören, sie haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Die Gläubigen sind hier nicht passiv, sondern aktiv. Die Christen bringen hier selbst etwas ans Kreuz. Sie schlagen etwas ans Kreuz. Und das ist nicht nur eine Idee, die Paulus hat, sondern das Gleiche ist gemeint, wenn Jesus sagt, zum Beispiel in Matthäus 16, Vers 24 und 25, dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Eine rätselhafte Formulierung, nicht wahr? Aber hier ist genau das gemeint, was Paulus auch in unserem Text sagt. Da ist etwas von dem Jünger selbst, derjenige, der an Jesus glaubt, der ihm nachfolgen will. Da ist etwas, was zu ihm gehört, das er verleugnen muss. Er muss sagen, ich kenne dich nicht mehr. Wir haben so passend gerade in der Schriftlesung gelesen. Petrus, er war ein Jünger von Jesus. Er folgte Jesus. Noch kurz vorher sagte er, ich bin bereit für dich zu sterben. Ich gehe mit dir überall hin, wohin du mich führst. Und dann, als er plötzlich von einer Frau angesprochen wurde, gehörst du nicht auch zu den Jüngern von Jesus? Was sagt er? Den kenne ich überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, was du sagst. Ich gehöre doch nicht zu dem. Das ist eine Verleugnung. Ich habe mit dem nichts zu tun. Nun, im Falle von Petrus und Jesus war das natürlich etwas Schlechtes. Worüber Petrus noch sehr traurig war. Er weinte bitterlich, heißt es. Und Jesus vergibt ihm und stellt die Beziehung wieder her. Aber es gibt eine Verleugnung, die sogar Jesus fordert von jedem, der ihm nachkommen will. Nicht die Verleugnung von Jesus, sondern andersherum. Ich muss etwas in mir selbst verleugnen und sagen, etwas in mir selbst zu sagen, ich kenne dich nicht mehr, du gehörst nicht mehr zu mir, damit ich Jesus folgen kann. Und in diesem Zuge heißt es, ich muss mich selbst verleugnen und mein Kreuz auf mich nehmen. Also auf eine so heftige Weise soll diese Verleugnung stattfinden, dass Jesus sagt, dieser Teil von uns selbst, den müssen wir nicht nur verleugnen, der muss ans Kreuz. Der muss ans Kreuz. Nun, warum wird das Fleisch gekreuzigt? Das ist unsere zweite Frage. Warum muss das Fleisch gekreuzigt werden? Und was ist mit Fleisch gemeint? Eine wichtige Frage, auf der so viele keine passende Antwort haben. Aber wir müssen verstehen, Paulus, er gebraucht das Wort Fleisch nicht einfach nur, um zu sagen, das, was unseren Körper betrifft oder das, was unsere äußeren Sinne betrifft, sondern vor allem gebraucht er das Fleisch, wenn er etwas Qualitatives meint. Nämlich unseren alten Stand in Adam, unsere sündige Natur. Also der Mensch in seinem unerlösten, von Gott abgefallenen, gottfeindlichen Zustand. All das, was die Sünde in unserem Körper hervorbringt, das ist Fleisch. Also nicht bloß diese sinnlichen und leiblichen Aspekte, sondern mit Fleisch ist der ganze gefallene Zustand des Menschen gemeint. Wir kommen auf die Erde und wir sind nicht schon, wir sind nicht sündlos und völlig im Reinen mit Gott, im Frieden, sondern die Bibel sagt, schon wenn wir geboren werden, kommen wir mit einer Einstellung zur Welt, wo es nur um uns selbst geht. Ich. Und wir bereits in einer Feindschaft mit Gott leben. Das nennt die Bibel eine fleischliche Gesinnung. Ja, ein fleischlicher Zustand. Im Gegensatz zu einem geistlichen Zustand, wo es um die Verbindung mit Gott geht. und in Frieden mit Gott, um das, was Gott gefällt. Ein anderes, ein neues Prinzip in unserem Leben. Der Glaube ist ja nicht nur daran, dass ich an irgendwelche Lehren glaube, sondern dass sich etwas verändert in meinem Leben. Und in allen Bereichen, in unserem Verstand, in unserem Willen, in unseren Gefühlen, in unserer gesamten Gesinnung, hat die Sünde so viel kaputt gemacht, sodass unsere ganze Ausrichtung völlig schief ist, von Gott abgewandt ist. Und Paulus, er erwähnt den Willen des Fleisches oder auch die Gesinnung des Fleisches, und die ist immer gegen Gott gerichtet. Von Natur aus wollen wir nicht das, was Gott gerne will, und haben keine Freude an dem, was Gott gefällt, sondern das, was unserem Ich, was unserem Ego gefällt. Und deswegen brauchen wir eine Erneuerung unserer gesamten Gesinnung. Wir brauchen eine Veränderung unseres Willens, eine Erleuchtung unseres Verstandes. Wir müssen ein neuer Mensch werden, sagt die Bibel. Das Fleisch ist also ein allgemeiner Ausdruck für eine Denk- und Gefühlsart, die dem Menschen von Natur aus bestimmt, solange er nicht diese erneuernde Kraft der Gnade Gottes erfahren hat. Und Paulus sagt hier nicht nur, dass das Fleisch gekreuzigt werden soll, sondern das Fleisch samt der Leidenschaften und Begierden. Nun, diese Leidenschaften und Begierden sind genau die Neigungen, die Wünsche, die natürlicherweise aus diesem Fleisch hervorgehen, aus dieser Denk- und Gefühlsart. Leidenschaften, das Wort wird auch oftmals einfach mit Leiden oder Bedrängnisse übersetzt, aber hier in diesem Kontext meint es eben gerade dieses Verlangen, dieses vielleicht sogar schmerzhafte Verlangen nach etwas, was uns ausfüllt, was uns irgendwie einen Genuss verschafft, was uns irgendwie was uns füllen soll. Ja, es kann einfach ein Verlangen sein, so wie nach Nahrung, nach Ruhe, nach Glück, nach Frieden. Aber Leidenschaften des Fleisches sind eben sündig gefülltes Verlangen. Zum Beispiel der Wunsch, gerecht und freundlich behandelt zu werden, der führt als Leidenschaft des Fleisches zum Stolz und zum Zorn. Was fällt dem einen, so mit mir umzugehen? Ich habe doch alles richtig gemacht. Und plötzlich kommt ein Zorn auf, weil ich das Verlangen habe, liebevoll behandelt zu werden. Aber dann kommt noch die Begierde dazu. Die Begierde ist das aktive Streben, ein starker Wunsch nach sündigen Dingen. Zum Beispiel, wie in unserer Einleitung, die Lust zur Rache. Ich will es dem anderen auch mit der Peitsche heimzahlen. Er, der mir wehgetan hat, ich habe erstmal das sündige Verlangen nach einem Zorn und dann die Begierde, ich will ihm auch eins auswischen. Wie gerade in Galater 5, da beschreibt Paulus die Werke des Fleisches. Also das, was aus dieser fleischlichen Gesinnung hervorkommt. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Also hier geht es um sinnliche Begierden, hier geht es um Machtspiele, hier geht es darum, was die Gemeinschaft zerstört und um eine falsche Form des Genusses. Und all dieses Fleisch, diese Gesinnung, diese sündige Gesinnung, die auch diese Leere, dieses Verlangen füllen will, auf eine sündige, auf eine falsche, auf eine böse Art. Oh, ich werde erst dieses Glück haben, dieses Erfolg, diesen Frieden, wenn ich es allen zeige. Wenn sich keiner mehr traut, mir irgendwie blöd zu kommen. Wenn ich meine Rache erfülle. Wie viele Geschichten, wie viele Filme sind davon besetzt zu sagen, ach ja, ihm wurde Unrecht getan, er wird erst wieder Ruhe finden, wenn er sich gerecht hat. Aber in welchem Leben ist das jemals wahr geworden? Wir suchen nach einer falschen Hoffnung. Und diese Leere in unserem Herzen, in unserem Leben mit den falschen Dingen zu füllen. Und das ist die Gesinnung des Fleisches. Wir vertrauen auf unsere eigene Kraft, auf unser eigenes Handeln, auf unsere eigene Stärke. Und versuchen auf eine Weise, unser Recht und unsere Wünsche zu erfüllen, die Gott böse nennt, die Gott Sünde nennt. Und das hat eine Konsequenz. Diese fleischliche Ausrichtung, das Leben nach diesem fleischlichen Maßstab, nach dieser sündigen Natur, sie hat eine Konsequenz. In Galater 5, Vers 21, nur ein paar Verse vor unserem Vers, da schreibt der Apostel, von diesen Werken des Fleisches, sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Wenn das die Dinge sind, die dein Leben bestimmen, wirst du nicht in das Himmelreich kommen. Egal, ob du getauft wurdest, egal, ob du Teil einer Kirche warst, egal, ob du so viel weißt über die Bibel und über die Kreuzigung Jesu. Wenn dein Leben so bestimmt ist nur von einem egoistischen Trieb nach Macht und sündigem Genuss und es nur um dich selbst geht, Paulus sagt, du wirst nicht in das Reich Gottes kommen, sondern du wirst von der Sünde beherrscht. Und wer von der Sünde beherrscht wird, der wird den Tod verdienen. Römer 6, Vers 6, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Jesus ist für uns gestorben, für unsere Schuld, für unsere Sünde. War so passend, Timothy. Diese Stange konnten wir nicht überspringen. Und es geht nicht darum, dass wir als Christen nun so viel Kraft bekommen, dass wir doch irgendwann diese Stange überspringen können. Nee, Christus, er ist der Einzige, der diesen Weltrekord aufgestellt hat. Er ist der, der völlig sinnlos war, der alles gehalten hat, der diesen Maßstab übersprungen hat. Aber sein Wert wird uns angerechnet. Er ist als unser Stellvertreter gestorben. Aber das hat eine Konsequenz nun, dass auch die Sünde uns nicht mehr beherrschen soll. Deswegen, wer an Jesus glaubt, wem die Sünden vergeben wurden, dessen Leben verändert sich. Und wir sollen der Sünde, wir dürfen der Sünde nicht mehr dienen. Römer 7, Vers 5, denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz erregt wurden, in unseren Gliedern, um den Tod Frucht zu bringen. Also Paulus sagte, als wir noch so in den Sünden lebten, da kam dann das Gebot auf, du sollst nicht begehren, was dir nicht gehört. Und was passierte? Oh, ich wurde immer neidischer. Ich dachte immer mehr, oh, das brauche ich, muss ich haben und das muss ich haben. Und wenn ich das nicht habe, kann ich niemals zufrieden sein. Plötzlich merkte ich, oh, wenn das der ganze Trieb ist, der mein Leben bestimmt, dann laufe ich direkt auf den Tod zu. Nicht nur auf einen zeitlichen Tod, nicht auf den Tod des Körpers allein, sondern auf den ewigen Tod. In Römer 8, Vers 13 heißt es, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Und es gibt noch viele Stellen, wo wir gelehrt bekommen, Mensch, wenn du einfach denkst, ja, ich kann so leben, wie ich bin, ich versuche mich mal so von den gröbsten Sünden abzuhalten, aber das wird schon irgendwie passen. Dann sagt die Bibel, nein, du gehst geradewegs auf den ewigen Tod zu. Es ist der Glaube an Christus, der allein dich retten kann. Und dieser Glaube an Christus, der verändert zusätzlich etwas. Er schenkt uns eine ganz neue Ausrichtung, einen neuen Wunsch, einen neuen Eindruck davon, was unser Leben eigentlich füllen kann. Und wenn du sagst, ja, ich glaube an Jesus, aber in deinem Leben hat sich überhaupt nichts verändert. Die Dinge, denen du nachjagst, von denen du dir die Freude erhoffst, das, was dein Leben erfüllen soll, nichts daran hat sich geändert. Oh, dann ist die Frage, ist da wirklich dieser Glaube echt? Bist du wirklich mit Christus verbunden, sodass du verstanden hast, worum es geht? Wenn mein Fleisch mein Leben bestimmt, oh, dann diene ich auf Erden dem Bösen und erfahre die ewige Verdammnis in der Hölle nach dem Tod. Aber wer an Jesus glaubt, wer zu Christus gehört, der lebt für Gott, für Christus. Es geht um eine neue Gesinnung, um eine neue Sicht, um neue Prioritäten. Das, was die Bibel Buße nennt. Nicht ein Abbüßen im Sinne von, ich bezahle all das ab, was ich falsch gemacht habe. Ich suche mir jetzt so viele gute Dinge, damit ich das alles abzahlen kann, sondern Buße meint in der Bibel eine innere Veränderung, die so tiefgreifend ist, dass die Bibel von einem Sterben und einem neuen Leben spricht. 2. Korinther 5, Vers 15. Und für alle ist er gestorben, hier geht es um Jesus, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Wenn ich an Jesus glaube, dann glaube ich daran, dass er für mich gestorben ist, meine Schuld bezahlt hat. Und jetzt möchte ich aber auch nicht mehr mein altes Leben leben. Jetzt möchte ich ein Leben leben für ihn. Nicht mehr nur für mein Ego und für meine sündigen Begierden und für meine verkehrten Leidenschaften. Ich möchte ein Leben führen, das Gott gefällt. Deswegen sagt die Bibel, entweder ist der Mensch tot in Sünden, das heißt so völlig getrieben nur von den fleischlichen Lüsten, oder er sagt, die Sünde, ich bin der Sünde gestorben, die hat kein Anrecht mehr über mich. Und kein Christ lebt sündlos. Das muss immer wieder betont werden. Wir kommen niemals in den Zustand hier in diesem Leben, wo wir sagen, oh, ja, ich hab jetzt schon seit Jahren nicht mehr gesündigt, hab überhaupt nichts mehr zu tun. Genauso wie dieser alte Mann in unserem Beispiel sagt, ja, dieser alte Mensch, der lebt noch. Da ist noch etwas, was immer wieder aufkommt. Aber gleichzeitig gibt es einen beständigen Kampf, eine beständige Verleugnung zu sagen, das darf mein Leben nicht mehr bestimmen. Das gehört nicht mehr zu mir. Das bin nicht mehr ich, sondern ich habe ein neues Leben durch Jesus und dem will ich nachgehen. Wer nicht mehr für sich selbst lebt, sondern sich selbst im Sinne des sündigen Fleisches verleugnet und für Christus lebt, der nimmt das Kreuz auf sich und kreuzigt das Fleisch. Das Fleisch gewohnheitsmäßig zu kreuzigen, gehört zum wahren Glauben des Christen dazu. Der Mensch, der gewohnheitsmäßig den Neigungen und Begierden des Fleisches ohne Reue folgt, der macht deutlich, dass er in Wirklichkeit gar nicht mit Christus verbunden ist, egal wie er sich nennt. Also es ist wichtig, das Fleisch zu kreuzigen. Und wir müssen verstehen, hier geht es um eine innere Haltung und Gesinnung. Und es ist so wichtig, weil wer das Fleisch nicht kreuzigt, er zeigt, dass er überhaupt nicht mit Christus verbunden ist und geht darauf zu, dass er sich selbst vor Gott rechtfertigen muss, dass er selbst sich vor Gott verantworten muss für seine Taten. Drittens, wie wird das Fleisch gekreuzigt? Nun, viele haben diese bildliche Sprache von Paulus ganz wörtlich genommen. Und dann ließen sie sich auspeitschen oder haben sich selber ausgepeitscht und haben sich Wunden zugefügt und haben versucht, sozusagen ihren Körper irgendwie so gewaltsam zu behandeln, haben sich irgendwo in die Einsamkeit begeben, wollten sozusagen auf diese Weise alles abtöten, was sie vielleicht irgendwie zur Sünde verleiten kann. Das Problem war, sie haben ihr Herz überall mit hingenommen. Egal wie sehr sie sich geschlagen haben, egal wie einsam sie sich irgendwo zurückgezogen haben, selbst wenn sie irgendwo auf einer einsamen Säule wohnten oder tief im Wald, das Problem war in ihnen drin, nicht außen. Es gab im 5. Jahrhundert einen Mann, der hieß Simeon. Der hat alles Mögliche versucht, seinen Leib irgendwie zu bezwingen, und dann hat er sich irgendwann auf eine meterhohe Säule gesetzt, 2 Quadratmeter Plattform oben, und er ist für Jahrzehnte nicht wieder runtergekommen. Und sagte, so kann ich mein Fleisch kreuzigen. Und das hat dann ziemlich für Anerkennung gesorgt, und viele, die es ganz ernst meinen wollten mit ihrem Glauben, die haben es dann auch so gemacht und sind Einsiedler geworden. Aber allein schon in dieser Aufzählung, die Paulus gibt, was sind denn die Werke des Fleisches, merken wir, es geht gar nicht so sehr um die äußeren Dinge, sondern da kommen Dinge vor wie Eifersucht und Neid und Ehrgeiz. Und egal wie sehr ich mich auspeitsche, das kann ich damit nicht ausmerzen. Egal, ob ich irgendwie in die Einsamkeit gehe, das verändert mein Herz nicht. Selbst wenn ich vielleicht so manche Gelegenheiten zu einer sündigen Ausleben hemme, das ist noch nicht das, was mich innerlich verändert. Es geht nicht nur darum, dass ich einfach nur Nein zur Sünde sage. In unserem Beispiel am Anfang ist das so bezeichnend. Dieser Mann, der so angefahren wurde von diesem Edelmann, der hat nicht mit der Peitsche zurückgeschlagen. Und trotzdem war er so betroffen und sagte, wieso kam denn dieser Wunsch überhaupt in mir auf? Es geht um eine innere Verwandlung, eine inwendige Kreuzigung, keine körperliche Züchtigung. Und deswegen ist dieses Bild, diese Metapher der Kreuzigung dennoch sehr, sehr hilfreich. Denn warum gebraucht Paulus überhaupt diese grobe Sprache, dass wir das Fleisch kreuzigen müssen? Kann es nicht sein, dass er hätte doch sagen können, wir sollten das Fleisch ein bisschen dämpfen. Wir sollten das ein bisschen niedrig halten. Ja, so wie Unkraut im Garten, dass wir nicht zu hoch wachsen lassen sollten. Wir sollten da mal ein bisschen aufpassen, dass es nicht so manche Grenzen überschreitet. Nein, Paulus sagt, die dem Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt. Oh, was für eine grausame Redensart. Kreuzigung. Es gilt nach wie vor als eine der grausamsten Praktiken zur Hinrichtung eines Menschen. Aber wir sollen dabei etwas lernen. Zum einen, wir sollen das Fleisch verurteilen. Wenn die Römer jemanden gekreuzigt haben, dann stand ein Schild über ihnen, wo der Grund aufgeschrieben ist, warum sie gekreuzigt wurden. Das Urteil. Nun, bei Jesus erfahren wir, eigentlich hatten sie gar keinen Grund, ihn zu verurteilen. Ja, die ist sowohl vor das jüdische Gericht als auch vor das römische Gericht gekommen, und einige waren ziemlich ratlos. Ja, was sollen wir denn sagen? Hinterher stand auf dem Schild, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und einige wollten es noch ändern lassen, sagen, er hat behauptet, er sei der König der Juden, und deswegen ist es eine politische Aufruhr oder so weiter. Aber nein, das war sein Vergehen. Er ist tatsächlich der König der Juden. Der den Frieden bringt zu allen Nationen. Aber bei denen, die rechts und links neben ihm gekreuzigt wurden, stand vermutlich Räuber. Sie haben andere überfallen und ihnen ihren Besitz geraubt. Und deswegen wurden sie verurteilt. Und wenn wir das Fleisch kreuzigen, dann müssen wir die Sünde beim Namen nennen. Wir müssen ein Schild anbringen und sagen, das ist das Vergehen, Fleisch. Unzucht, Zornausbruch, Selbstsucht, Neid, Trunkenheit. Wir sind so gut, das alles zu entschuldigen. Wir sind so gut, das mit so schönen Worten zu umschreiben oder zu rechtfertigen. Aber das Fleisch kreuzigen heißt, ich erkenne, da kommt etwas in mir auf. Da kommt so eine Lust, eine Begierde auf und ich male ein Schild. Unzucht, fort mit dir, ans Kreuz mit dir. Du gehörst nicht zu mir, alter Mensch. Und so eine Kreuzigung war sichtbar. Das war nicht heimlich. Das war nicht irgendwie im Verborgenen. Sondern die Menschen, die gekreuzigt wurden, sie zogen durch die Straßen mit diesem Querbalken des Kreuzes auf ihren Schultern. Sie zogen durch die Straßen der Stadt bis hin auf diesem Hügel Golgatha. Wir erfahren das von Jesus, wie die Leute sich um ihn scharten und sie weinten um ihn. Und nun, um unser Fleisch zu kreuzigen, um diese sündige Gesinnung zu kreuzigen, müssen wir aufpassen, dass wir das nicht alles nur unter den Teppich kehren, sondern dass wir die Sünde beim Namen nennen, wie dieses Schild, das ans Kreuz gebracht wurde. Aber auch, dass wir es in das Licht Gottes bringen. In Epheser 5, Abvers 8 heißt es, wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar, denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Die Sünde verliert an Macht, an Herrschaft oder an einer Dominanz über uns, sobald wir es nicht versuchen zu verstecken, sondern zu bekennen, es Gott bekennen, ihn zu ihm beten und sagen, Herr, ich sehe diese Sünde in meinem Leben aufkommen. Ich will es nicht entschuldigen. Hier ist es. Oftmals ist es nützlich, es anderen Menschen zu bekennen. Zu sagen, kannst du mit für mich beten? Oder zu bekennen, in dieser Weise habe ich gesündigt gegen dich. Dass ich christliche Gemeinschaft suche. Dass ich es in das Licht Gottes stelle, in das Licht des Wortes Gottes und sage, ja, das ist nichts, was ich irgendwie heimlich weiter pflegen möchte, sondern ich verleugne mein Fleisch. Ja, es soll sichtbar werden, das gehört nicht zu mir. Ans Kreuz damit. Und dann ist es schändlich. Und so eine Kreuzigung, sie hatte nichts Heldenhaftes, wie vielleicht so manche Märtyrer, irgendwelche römischen Feldherren, die dann irgendwie in der Schlacht gestorben sind oder sowas. Bei der Kreuzigung ging es auch um die Schande, die dargestellt wurde. Die Menschen, sie wurden völlig entblößt, sie wurden völlig all ihrer Kleidung beraubt, sodass sie nackt dahängen. Und irgendwann war der Körper nicht mehr in der Lage, auch das Wasser und den Stuhl zu halten. Und es stank und es war ein erbärmliches Bild. Es war schmachvoll, sodass man sich fast schämte, schon allein hinzuschauen. Das hatte nichts Triumphales. Und wisst ihr, um das Fleisch zu kreuzigen, darf das auch keine Faszination mehr auf uns ausüben. Ich sprach mal mit einem Freund über unser altes Leben, wie wir damals gelebt haben, was uns damals wichtig war und wie wir zu den Coolen gehörten im Freundeskreis und was wir alles gemacht haben und naja, das machen wir jetzt alles nicht mehr. Ja, jetzt sind wir Christen und so weiter und so fort. Und, aber wir haben in einer Weise davon geredet, dass er irgendwann zu mir kam und sagte, Nathanael, wir müssen lernen, unseren alten Adam zu hassen. Nicht nur zurückzuschauen und sagen, ach ja, das waren die Jugendzeit und so. Das war Ausdruck einer schändlichen Weise, wie wir gelebt haben. Ans Kreuz damit. Da ist nichts Heldenhaftes. Nichts, woran man sich freudig dran erinnern sollte. Und es ist schmerzhaft. Das Fleisch zu kreuzigen ist schmerzhaft. Und deswegen gebraucht Paulus sicher auch dieses grobe Bild, wenn man so will. In Römer 13, Vers 14 heißt es, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Das geschieht so schnell, dass wir irgendwie denken, ach ja, komm, diese Sache ist doch nicht so schlimm. Und hier können wir doch nochmal so ein bisschen, dem ein bisschen nachgehen und wir versuchen halt, dass es eine gewisse Grenze nicht überschreitet. Aber was war so brutal an der Kreuzigung? Diese Menschen wurden an den Händen und Füßen an das Holz genagelt, sodass sie nicht mehr gehen konnten, nicht mehr handeln konnten. Und in gewisser Weise müssen wir auch die Leidenschaften und Begierden ans Kreuz nageln. Die Füße der Leidenschaft, die unser Herz an die falschen Orte bringt. Und die Hände der Begierde, die nach dem Falschen greift, um das Glück zu finden. Es bedeutet, diese anziehenden Macht der Sünde in unserem Leben ein Ende zu setzen. Und die Fähigkeit zu zerstören, unsere Gedanken und unsere Begierden so zu erregen und so zu entflammen, dass wir ihr nachgehen. Ein Ausleger schreibt, bei der Kreuzigung des Götzen geht es darum, die Sünde auf der Motivationsebene zu erdrosseln und nicht nur gegen die Sünde auf der Verhaltensebene vorzugehen. Das heißt, ich setze nicht nur einen Zaun drumherum oder ich mache nicht nur eine lange Kette und sage, okay, Sünde, du darfst noch leben, wie du willst, nur diese Grenze solltest du nicht überschreiten, sondern schon auf dieser Ebene in uns die Füße und Hände festgenagelt. Sünde, du darfst nicht mehr über mein Leben bestimmen. Und das ist schmerzhaft. Dieser alte Mann in der einleitenden Geschichte, er war traurig, weil er merkte, hier kam noch etwas auf. Da ist noch etwas, was noch zu viel Bewegungsfreiheit hat. Und ehrlich gesagt, wir sind so gut darin, so manche fleischliche Gesinnungen und Anliegen und Wünsche und Leidenschaften und Begierden für eine Zeit nochmal vom Kreuz runterzunehmen und zu sagen, okay, hier, ich versorge nochmal eben deine Wunden, ich gebe dir nochmal was zu trinken, erhol dich nochmal, schlaf mal eine Nacht drüber, morgen bringe ich dich wieder ans Kreuz. Aber nein, es muss etwas sein, wo wir sagen, nein, du gehörst nicht mehr zu mir. Ich will dich nicht mehr in meinem Haus haben. Und es war andauernd. Diese Kreuzigung, sie war gerade deswegen auch so brutal, weil sie so lange dauerte. Es war ein langsamer Tod. Nicht so ein Schwerthieb, der ganz schnell dem Leben ein Ende bereitete, sondern es war ein allmähliches Ersticken über mehrere Stunden. Und viele, die keine Christen sind, die schaffen es durchaus, bestimmte Handlungen zu vermeiden für eine Zeit lang. Sie beginnen manche Dinge, die nicht gut sind, die vielleicht auch Nachteile bringen, einzugrenzen, versprechen sich dadurch vielleicht einen anderen Vorteil. Aber nur ein wahrer Christ kämpft gewohnheitsmäßig mit dem Fleisch. Dieser weltlichen, sündigen Denk- und Gefühlsart. Sowohl in den sichtbaren äußeren Handlungen, aber auch schon in dem, was vielleicht noch gar nicht sichtbar ist. Das, was im Herzen aufkommt. Andere Menschen mögen das Fleisch für eine Zeit lang züchtigen, aber nur die Christen sind es, die es kreuzigen. Die es kreuzigen, anhaltend, andauernd. Und nur noch eine letzte wichtige Voraussetzung dazu, wie wir das Fleisch kreuzigen. Paulus sagt, die aber, die Christus angehören. Nun, wir finden so viele praktische Ratschläge darüber, wie wir gegen Sünde angehen. Ja, wie können wir es schaffen, dass wir besser reden, freundlich reden, dass wir vielleicht nicht irgendwie gewaltsam werden oder dass wir den Betrug vermeiden und so weiter und so fort. Aber wir müssen verstehen, egal wie gut wir darin sind, unser Fleisch zu kreuzigen, das ersetzt nicht die Tatsache, dass Christus für uns am Kreuz sterben musste und unsere Schuld an seinem Leib bezahlt wurde. Nichts, was du machst, egal wie gut du darin wirst, all die Sünde zu hassen und das Gute zu leben, das wird dich nicht in den Himmel bringen, sondern nur, so wie Jesus zu jedem Gläubigen sagen kann, wahrlich, ich sage dir, du wirst mit mir im Paradies sein. Aufgrund dessen, was er getan hat. Und deswegen sagt Paulus, nur die, die bereits Christus angehören. Nicht die, die Christus angehören wollen, die müssen erst ihr Fleisch kreuzigen und dann können sie vielleicht Christen werden. Nein, diejenigen, die bereits zu Christus gehören, denen ihre Schuld vergeben wurde, die ein neues Leben haben mit Christus, die sind es, die ihr Fleisch kreuzigen, die bereits ein anderes Leben haben, eine andere Gesinnung, einen anderen Wunsch, die sagen, diese sündige Natur, das gehört nicht mehr zu mir, ich gehöre jetzt zu Christus. Deswegen ist es ein Kennzeichen eines Christen, aber nicht eine Bedingung, um Christ zu werden. Eine ganz wichtige Unterscheidung. Das heißt, Christus muss die Strafe für mich getragen haben und ich muss verstehen, dass ich dem Gesetz und der Sünde gestorben bin. Die haben kein Recht mehr über mich. Und darum kann ich das Fleisch, den alten Adam, den alten Menschen kreuzigen. Niemals in eigener Kraft. Niemals in eigener Kraft. Sondern nur, weil Christus gestorben ist und weil sein Tod mir angerechnet wird. Ich bin mitgekreuzigt. Und darum werde ich jetzt aktiv, durch seine Kraft aktiv, kreuzige das sündige Fleisch. Dazu helfe uns Gott. Amen.